Fasten und Stress, das haben wir schon gesagt, dass wenn ein Organismus sehr gestresst ist und dann noch gefastet wird, es keine optimale Kombi ist, also eher in einer stressreduzierten Zeit oder auch auf Entspannung nochmal mehr drauf mit einzugehen.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Fasten entschlüsselt. Überraschende Effekte nach 3 Tagen ohne Nahrung. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Leute, es ist Donnerstag und Donnerstag ist Health Nerds Tag. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Hier ist die Sprechstunde, hier ist die Folge, wo wir über das Thema Fasten aus der vergangenen Woche sprechen wollen, wo wir eure ganz persönlichen Fragen rund ums Thema Fasten beantworten wollen. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam an meiner Seite. Matthias, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, wir haben wahnsinnig viele Fragen reinbekommen. Nicht verwunderlich, hast du gesagt, weil das Thema Fasten momentan natürlich viele, viele Menschen bewegt. Überall, auch im Freundeskreis bei mir, sind Leute, die fasten, die auf Alkohol verzichten, auf Zucker oder ihre Nahrungsfrequenz drastisch reduziert haben. Nicht 5-mal am Tag essen, sondern nur noch 2-mal. Wie ist es bei dir im Umfeld? Ist Fasten bei dir auch ein großes Thema?
Überall. Also privat natürlich auf der einen Seite. Wobei man im Norden sagen muss, da kommt dieser Schwung nicht so sehr aus dieser Faschings-Karnevalszeit rüber.
Aha.
Aber durchaus ein Thema und in der Praxis ist immer ein Thema.
Ja, natürlich. So. Und wir haben, also das ist eben dann auch nicht verwunderlich, wahnsinnig viele Fragen eben für die Sprechstunde heute reinbekommen. Mhm. Und wir machen das mal so, ich gehe mal einfach direkt bei Spotify rein in die Kommentare. Ihr könnt bei Spotify direkt in die Folge, die ihr hört, könnt ihr direkt kommentieren. Ja, das ist ganz cool. Ich weiß nicht, wenn ihr nicht so oft bei Spotify unterwegs seid, das ist mittlerweile fast schon so ein bisschen wie Instagram oder Facebook. Man kann da also kommentieren mit den Leuten, auch antworten und so weiter. Ich gucke einfach mal rein. Also zur letzten Folge. Da hat uns zum Beispiel geschrieben der Flamingo. Also wahrscheinlich heißt er Ingo und Freunde nennen ihn Flamingo. Mein Lieber, herzlich willkommen. Schön, dass du dich bei uns gemeldet hast. Flamingo schreibt, moin ihr zwei. Ich faste 16:8 seit einigen Jahren. Hin und wieder sind es statt 16 auch mal nur 12 oder 14 Stunden. Einmal die Woche, meistens sonntags, versuche ich dann schon ab nachmittags 15 Uhr aufs Essen zu verzichten, statt wie normalerweise ab 18 Uhr. Frühstück gibt es dann immer etwa gegen 10 Uhr. Welche Effekte haben solche einzelnen Fastentage mit 18 bis 20 Stunden ohne Nahrung, wenn ich ansonsten immer 16:8 mache? Als Kraftsportler habe ich ein bisschen Angst um meine Muskeln. Also Flamingo, erstmal danke für die Frage. Matthias, was können wir ihm sagen? Muss er Angst haben um seine Muskeln?
Er muss nicht massiv Angst haben. Also wenn, sollte er sich gerade in einer Aufbauphase befinden, also mhm. dieses typische, was ich eher so im wahrscheinlich im Bodybuilding, also eine Massephase eher verorten würde, dann ja durchaus, da versucht man quasi wirklich katabole Phasen komplett rauszunehmen. Aber wenn er sagt, 16:8 ist sowieso etwas, was er häufiger verwendet, dann ein bisschen schwankend auch mal 12, 14 Stunden, da haben wir auch eine gewisse Flexibilität drin. Und das Fasten in der intermittierenden Form hat natürlich verschiedene Vorteile. Verbesserung der Insulinsensitivität, Verbesserung der Nüchternglucose, Verbesserung des nüchtern Insulinwertes und natürlich eine verbesserte Lipolyse, also Fette, die quasi aufgespalten werden. Und da kommen wir quasi in diesen katabolen Prozess und nach beginnend 12, 13, 14 Stunden kommen wir dann vermehrt in diese Autophagie-Prozesse rein. Autophagie heißt zellreinigende Prozesse. Ältere Zellorganellstrukturen können jetzt abgebaut werden. Die Zellen müssen sich nicht so viel mit Energiegewinnung an der Stelle beschäftigen, versuchen effizienter zu arbeiten. Und das wird losgelöst. Und jetzt zu seiner Frage. Ja, wir sind zwar auf der einen Seite im katabolen Prozess, jetzt erweitert er es aber um ein paar Stunden. Aber hier gibt es eigentlich nicht wirklich einen signifikant höheren Muskelabbau im Vergleich jetzt auch zu den 16 Stunden beispielsweise. Natürlich ist es immer ein gewisses Thema, aber er wird es kennen und er wird aktuell nicht dauerhaft immer Muskelmasse verlieren, wenn er 16:8 macht. Ganz im Gegenteil, was auch spannend ist, und das haben wir in diesem längeren Fasten auch gesehen, dass wenn ich auf Nahrungszufuhr komplett verzichte, der Körper anfangen muss, auf Reserven zurückzugreifen. Das tut er. Und gleichzeitig ist es nicht nur ein, wie man sich das vorstellt, alles wird einfach nur abgebaut, sondern ganz viele Gene werden abgespielt, die den Stoffwechsel umprägen und verändern plötzlich. Unter anderem werden beispielsweise und in dieser Fastenzeit so 18, 20 Stunden auch mehr Wachstumshormone ausgeschüttet. Also eigentlich genau im Gegenteil, was quasi die Muskelmasse eher schützt und die Fettverbrennung an der Stelle nochmal mit ankurbeln kann. Und ich habe mit dieser Verlängerung und dieser schönen Art der Flexibilität, ne, immer mal eine Ausnahme machen, sich vielleicht auch vornehmen, werde ich etwas essen, vielleicht nicht, und dann flexibel darauf reagieren können. Immer wieder auch so einen kleinen Mini-Reset für die eigenen Kraftwerke der Zellen, für die Mitochondrien und die Stoffwechselflexibilität nach und nach mit zu verbessern. So, von daher kann man das durchaus so mit integrieren. Und für den Fall, dass es auffallen sollte, hier geht mir wirklich Muskelmasse verloren, ich kann das auf die Distanz nicht genau sagen, lohnt es sich aber durchaus, nach Trainingseinheiten Aminosäuren mit einzusetzen. Warum? Weil wir die zwar auch zur Energiegewinnung heranziehen können, aber wir sehen, dass es zumindest nicht zu massiven Blutzuckeranstiegen kommt. Wir haben das ist auch getestet quasi, im Einzelversuch, nicht in größeren Studien mit durchgeführt. Aber ich werde jetzt nicht irgendwelche Blutzuckerspitzen und dann Insulinausschüttung mit dabei haben. Mhm. Gleichzeitig eine etwas bessere Versorgung.
Super. Also Flamingo, ich hoffe, wir haben dir hier ein paar gute Ideen und Tipps auch mitgegeben von unserem Experten Matthias Baum. Ich surfe mal hier direkt weiter bei Spotify. Die nächste Frage kommt von Astrid Steinwander. Mhm. Astrid hat uns geschrieben: Hallo ihr Lieben von Artgerecht. Könnt ihr bitte verraten, wie man sich auf 72 Stunden Fasten optimal vorbereitet? Also, was esse ich die Tage vorher und wie verhalte ich mich richtig nach der Fastenzeit? Mhm. Was kann man unterstützen sonst noch für seinen Körper tun während des Fastens? Liebe Grüße, Astrid.
Super wichtige und gute Frage.
Kann ich ganz kurz mal aus meinen eigenen Fastenanfängen berichten? Ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren, Matthias, da kannten wir uns auch noch gar nicht, da gab es auch noch nicht die Health Nerds. Das ist schon lange her. Da habe ich mit meiner Frau mal so eine 7-Tage-Fastenkur gemacht, so eine Saftkur. Und wir haben halt einfach hart angefangen. Also einfach Montag früh mit dieser Saftkur angefangen. Und als die Sonntagabend zu Ende war, haben wir direkt beim Italiener erstmal jeder eine große Portion Pasta gegessen. So, das war rückblickend nicht so optimal. Aber jetzt kommst du und die Antwort auf Astrid's Frage.
Ich würde, wenn reingehen und das Paradebeispiel, wie man es im besten Falle genau nicht aufbaut.
Super.
Ihr lernt ja auch mit dazu. Jenny und du, ihr seid da ja auch sehr offen für und nehmt die Dinge auch mit an. Ich finde Astrids Gedankengang genau richtig und wichtig. Das, was ich gerade eben bei Ingo Flamingo gesagt habe, nämlich die Flexibilität zwischendrin zu haben, das macht durchaus Sinn. Aber 72 Stunden, da wo wir wirklich diese veränderte Eiweißzusammensetzung haben, also andere Gene, die quasi abgespielt werden, das mit zu unterstützen, das ist schon eine Nummer mehr, ne? Als einfach nur zu sagen, ich habe im Laufe des Tages einfach ein Fastenfenster, ein intermittierendes Fasten. Und bei 3 Tagen lohnt es sich schon, sich darauf insofern vorzubereiten, den Stoffwechsel auch schon mit ein bisschen Karenz, also nicht dauernder Nahrungszufuhr mit zu begegnen. Und ich würde so an 3 Ziele eigentlich rangehen. Ich würde eine sanfte Entleerung der Glykogenspeicher, also der Zuckerfett-Zwischenspeicher, die in Leber und Muskulatur sind, schon ein bisschen mit herangehen, dass man schon mal anfängt, dort quasi mehr Energie mit rauszuziehen. Das kann man in Teilen mit beeinflussen. Den Darm etwas entlasten. Zu versuchen, Punkt Nummer 3, den Stoffwechsel quasi in dieser Umstellung, nämlich mehr Beta-Oxidation zu betreiben, mehr aus Reserven zu ziehen, quasi mitzunehmen. Das heißt, die Ernährungstipps im Vorfeld, da würde ich drauf schauen, dass wir die Kohlenhydratmenge reduzieren. Wenn wir anfangen, die Kohlenhydratmenge Reis, Brot, Pasta im Vorfeld reduzieren, dann werden die Glykogenspeicher auch nicht so gut gefüllt werden. Das kennen so Ausdauersportler häufig, wenn man so Pasta-Partys vor einem Wettkampf beispielsweise macht. Dann leeren die sich etwas mehr raus. Der Darm, so gut Ballaststoffe und ähnliches sind, eher schonendere Kost, ballaststoffarm eher unterwegs zu sein, dafür aber gesunde Fette eher erhöhen, Avocadoöl, Olivenöl, auch Nüsse, Fisch, das in der Vorbereitungsphase. Genügend Flüssigkeitszufuhr gehört mit dazu und den kann man natürlich unterstützen mit einer Prise Meersalz beispielsweise, also Elektrolytversorgung mit unterstützen oder auch andere Elektrolyte, Magnesium mit einbauen, das wäre eine Möglichkeit. Und am letzten Abend oder bevor ich starte oder je nachdem, wo der Zeitpunkt ist, noch eine Gemüsebrühe beispielsweise zu essen. Hier vielleicht nochmal so gedünstetes Gemüse, eher weniger Fett. Mhm. Und dann quasi mit reinzustarten. Dann habe ich ja in diesen 72 Stunden, dass ich dann tendenziell eher nur Wasser zu mir nehme. Isotonisches Wasser macht durchaus Sinn, also ein sinnvolles Elektrolytverhältnis oder eben Elektrolyte parallel mit zu ergänzen. Dann kann man Bewegungskomponenten mit einbauen, aber jetzt ist auch eine Umstellung, jetzt sollten nicht die High-Intensity-Einheiten sein. moderate Bewegungen, Spaziergänge, leichte Yoga-Sessions, was auch eher wieder den Fettstoffwechsel mit ankurbeln würde. Das Thema Wärmeerhalt und natürlich Fokussierung auf Schlaf und Ruhe. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Stressvermeidung. Das heißt, diese 72 Stunden würde ich auch nicht unbedingt einbauen in der Zeit, wo ich sowieso an einem hoch psychoemotionalen oder aus welchem Grund auch immer gestressten Zustand unterwegs bin. So, weil Fasten und Stress, das haben wir schon gesagt, dass wenn ein Organismus sehr gestresst ist und dann noch gefastet wird, es keine optimale Kombi ist, also eher in einer stressreduzierten Zeit oder auch auf Entspannung nochmal mehr drauf mit einzugehen. Und jetzt das, was du eben gesagt hast, dann haben wir nämlich vorher, mittendrin und nachher, habe ich ein paar Dinge zu gesagt, das Fasten brechen. Das ist wichtig. Regel Nummer 1, langsam. 72 Stunden hat der Stoffwechsel sich aus Reserven versorgt, hat ganz viele Umstellungen miterlebt, hat Fett mit reduziert, wird Muskelmasse mit abgebaut haben, hat noch nicht wirklich Organgewebe jetzt irgendwie mit abgebaut. Aber wenn ich dann mit der dicken Pasta-Party, so wie ihr es gemacht habt, wieder mit einsteigen würde, haben wir tendenziell eher einen negativen Effekt. Das heißt, das Immunsystem wird unter Umständen stark reagieren, dann wird postprandial, also nach dem Essen, eher stärker vielleicht entzünden und es wäre ein zu starker Umstieg. Von daher leichter Start, auch hier wieder Einstieg, Gemüsebrühe, gedünstetes Gemüse könnte man hier sehr gut verwenden. Kauen, genießen, das Wahrnehmen, das was passiert. Ich würde hier auch nichts irgendwie püriertes oder Smoothie nehmen, sondern wirklich den Kauprozess mit dabei zu haben. Und dann im Tagesverlauf, je nachdem wo man wieder einsteigt, ist es quasi die letzte Mahlzeit oder morgens die erste Mahlzeit, dann leicht verdauliche Kost auch tendenziell eher mit verwenden, jetzt die Fettmenge wieder erhöhen und Proteine wieder zurück hinzuführen. Eiweiß, Fisch, Geflügel beispielsweise, nach wie vor ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Und dann natürlich in der Bewegung auch wieder mit reinkommen. Und dann haben wir das, was unter Umständen an Muskulatur abgebaut wird, schnell auch wieder, dass es mit regeneriert und aufgebaut werden kann, wenn ich dann auch wieder einen Trainingsreiz setze an Tag 2 und 3.
Es war ja auch ein Effekt der Studie, die wir in der Hauptfolge besprochen haben. Gut, da ging es wirklich um dieses harte Wasserfasten, also das Runterfahren.
7 Tage.
7 Tage und wirklich runterfahren, nur Wasser 7 Tage. Aber da war ja ein Effekt und ich kann mir vorstellen, dass das beim normalen Fasten oder nicht bei diesen extremen Fastenformen durchaus auch mit reinspielt, dass Fett durchaus reduziert wird, genau wie Muskelmasse reduziert wird, dass aber Muskelmasse relativ schnell wieder regeneriert, sich relativ schnell wieder aufbaut, während Fett nicht so schnell oder gar nicht zwingend wieder nachkommt. Insofern, dieser Effekt ist ja im Grunde das, was viele Leute mit dem Fasten auch erreichen wollen. Gewichtsreduktion nicht durch Muskelschwund, sondern natürlich durch Fettreduktion. Die Polster sollen weg.
Wenn du direkt danach aus so einer Analysewaage gehst oder so eine Bioimpedanzanalyse machst, dann wirst du eben Reduzierung von Wasser, Fett und Muskelmasse erkennen. Und natürlich erstmal eine größere Zahl, die dort steht, auf einer Waage an Gewichtsreduktion unter Umständen. Und wie du richtig sagst, es ist ein gewisser Anteil Fett, der sich laut dieser Studie, das war aber auch nur ein kleines N, ne, nicht so stark wieder aufbaut. Ich kenne da auch andere Ergebnisse in die Richtung. Und die Gefahr, die eben schon besteht, wenn man das jetzt auch zu radikal in der Umstellung, also prompt einsteigen, heißt auch für den Leberstoffwechsel, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass Nährstoffe nicht mehr ankommen und bin es eigentlich gewohnt, die Leberentgiftung eingeschränkt funktioniert und so weiter. Man nennt das auch gerne so eine Fastendepression, die mit entstehen kann. Deswegen ist diese Vorbereitung über so eine Heilfastenperiode oder über eine Woche auch nochmal eine separate Nummer. Bei den 72 Stunden halte ich das, weil es diese 3 Tage sind, da haben wir den größten Effekt für die maximale Zeitspanne und für den Alltag mit dem intermittierenden Fasten zu arbeiten in unterschiedlichen Varianten und Ausprägungen macht durchaus Sinn. Muskulatur wird aber nur zurückkommen, nicht nur durch die Eiweißzufuhr, sondern dass dann auch wieder ein muskulärer Reiz gesetzt wird, der Muskulatur aufbaut. Das darf man nicht vergessen.
Super spannend. Und du hast auch gerade was im Beisatz gesagt, Leber und Detox, auch ein Riesenthema, über das wir auch unbedingt mal sprechen müssen hier bei den Health Nerds.
Ja.
Das haben wir schon auf unserer Liste, das werden wir definitiv machen. Also auch da für euch schon mal der Hook oder Hinweis, da wird in nächster Zeit eine Folge kommen, wo wir wirklich mal uns die Leber angucken, wie funktioniert Entgiftung, eben auch Detox im Körper, wie kann man das unterstützen. Ihr habt auch bei Artgerecht einen neuen Leberkomplex entwickelt, der den Körper unterstützt, die Leber unterstützt eben optimal zu funktionieren. Das schauen wir uns da alles genau an, freue ich mich schon drauf. Jetzt geht's erstmal weiter hier in der Sprechstunde zum Thema Fasten und da haben wir eine tolle Nachricht von der Barbara bekommen. Habe ich mich gefreut, denn Barbara hört uns in Niederösterreich. Und sie hat bei Spotify geschrieben, liebe Health Nerds, danke für eure tollen Folgen. Ich faste heuer auch seit dem Aschermittwoch in Kombination mit 16:8 und dem Ziel, Speck abzubauen. Ich verzichte auf Zucker, Süßigkeiten, weißes Mehl und Alkohol, trinke ich eh ganz selten. Mein Abendessen gibt es zwischen 17 und 18 Uhr. In der Früh mache ich je 10 Minuten Trampolin und 10 Minuten Hula, wahrscheinlich meint sie Hula Hoop, also mit dem Reifen. Und ich gehe mindestens 5-mal die Woche eine Stunde mit dem Hund, auch sehr schön. Ich bin 52 Jahre, 1,63 Meter groß und wiege momentan 67 Kilo. So. Und dann ging die Nachricht bei Spotify nicht weiter und sie hat uns noch eine E-Mail hinterhergeschrieben mit ihrer Frage, weil der Platz da zu Ende war, wie sie geschrieben hat. Also ihre Frage nun, ich wollte fragen, woran es liegen kann, dass bei mir beim Fasten ab dem späten Vormittag bei vermehrter Bildschirmarbeit immer wieder mal so komisch schwummrig vor Augen wird. Liegt das am Zuckerentzug? Wie kann ich das vermeiden? Oder dauert das einfach eine gewisse Zeit, bis sich mein Körper dran gewöhnt und geht dann von selbst wieder weg? Liebe Grüße aus Niederösterreich und bitte weiter so mit euren tollen, knackigen Folgen. Barbara. So, also Barbara, wir haben uns wirklich sehr gefreut über deine Nachricht. Ein schöner Gruß nach Niederösterreich. Ich weiß gar nicht, wie sagt man bei euch? Sagt man Servus wahrscheinlich, gell? So, Matthias, jetzt aus dem hohen Norden in Hamburg.
Ja.
Moin Moin in den Süden. Was können wir hier antworten?
Und wie ich dir immer wieder sage, es heißt einfach nur Moin.
Ah ja, natürlich.
Ich als Tourist
Moin. Moin.
Nicht die Touristen.
Moin. Moin.
Also, erstmal, das, was du gerade auch vorgelesen hast, was uns Barbara geschrieben hat, eine krasse Umstellung, ne? Und dann haben wir mehrere Dinge. Das heißt, wir haben Fastenperioden mit dabei, wir haben verschiedene Lebensmittel, die rausfallen. Nüchtern Zeiten, die dazukommen, dann haben wir morgens nüchtern bewegen, eher im High-Intensity-Bereich. Gehe ich jetzt mal von aus, das Trampolinspringen wird nicht einfach nur ein entspanntes Hoch und Runter, sondern häufig sind das so Kurse, die auch stattfinden, 10 Minuten intensiv, dann noch mal 10 Minuten Hula Hoop, das ist wie 10 Minuten Seilspringen, in der Achse eine andere Bewegung, aber intensiv, plus sehr schön ausdauerndes Training oder moderate Intensitäten, so vielleicht auch so in Richtung Zone 2 Training, ja, heißt die Ausdauerleistung kontinuierlich zu verbessern mit so einem Hundespaziergang, strammes Marschieren. So, da kommen viele Aspekte zusammen und wie sie es auch gerade schon beschrieben hat, das ist natürlich ein nicht allzu unwichtiger Aspekt mit der Frage, könnte es sein, dass es hier in der Umstellung, ich trainiere morgens, ich leere noch mal mehr meine Reserven, esse nichts und sitze dann am Computer und mein Blutzuckerspiegel sinkt unter Umständen ab, dass so ein schwummriges Gefühl vor den Augen entstehen könnte. Dass es wirklich eine Schwankung ist, weil die eben schon mal erwähnten Glykogenspeicher geleert sind und der Körper sich dran gewöhnen muss, mit dem weniger Zucker umzugehen. Jetzt ist immer auch hier die Frage, was war denn vor Aschermittwoch und die letzten Wochen und Monate unter Umständen, die mit einer höheren Kaloriendichte, mit einer höheren Mahlzeitenfrequenz und mit mehr Kohlenhydraten und Glucose verbunden sind, so dass das Gehirn immer viel Zucker bekommen hat und jetzt auf einmal nicht mehr. Es ist nur eine Überlegung dabei. Und ich nehme das deshalb mit auf. Ich kann es auf die Distanz nicht hundertprozentig sagen. Es kann durchaus auch sein, dass der Blutdruck etwas absackt. Das könnte begründet sein, weil vielleicht zu wenig Flüssigkeitszufuhr und auch hier wieder Elektrolytzufuhr stattgefunden hat. Dann kommt der Kaffee, der ist auch mit rausgenommen mit dazu. Der Kaffee ist an sich ein Taktgeber, aber er aktiviert unser Stresssystem. Wenn das plötzlich rausfällt, könnte das durchaus auch ein Faktor sein. Und wenn wir jetzt zurückrechnen, die Nachricht ist auch ein bisschen zurück, vor circa gut 2 Wochen hat diese Umstellung mit angefangen. Und wenn es um diese Umstellung geht, so dass das Gehirn wieder besser Energie ziehen kann, so würde ich es beschreiben, das dauert im Regelfall so 1 bis 2 Wochen. Ich würde darauf achten, auch insgesamt, dass man genügend isst. Die Umstellung gehört schon mit dazu. Aber wie gesagt, Flüssigkeitszufuhr, den Koffeinentzug müssen wir auch noch mit reinbeziehen. Man könnte, ich bin nicht der Befürworter, dass man unbedingt Kaffee trinken muss, aber die langsamere Entwöhnung wäre beispielsweise auch möglich, statt des Kaffees vielleicht einen Grüntee zu verwenden, ist auch nochmal hilfreich für das Thema der Fettverbrennung mit zu unterstützen, wobei es die Menge an Grüntee-Katechin dort nicht maximal ausreichend ist, aber in der Tendenz gehört das quasi mit dazu. Und Flüssigkeitszufuhr mit vielleicht auch ein bisschen zusätzlich Salz, um den Elektrolythaushalt mit zu unterstützen, so Meersalz oder Himalaya-Salz, was man verwenden kann. Und dann würde ich gucken, morgens fängt das mit Bewegung hohe Stressintensität an und am Mittag entwickelt sich das so am Bildschirm. Ich würde hier auch empfehlen, Sitzpausen, Sitzunterbrechungen zu machen. Die müssen dann nicht hochintensiv sein, aber zumindest den Kreislauf ein bisschen mit anzuregen und den Blick von dem Bildschirm, von der Nähe auch mal wieder in die Ferne zu bringen. Rauszuschauen, in die Ferne zu schauen, je nachdem, wie gut es möglich ist. Man nennt es auch gerne so ein bisschen Augen-Yoga quasi zu betreiben. In der Bewegung, aber in der Distanz versuchen, etwas zu fokussieren. Vielleicht hat das auch nochmal einen gewissen Effekt. Und sollte es wirklich ein Energiethema sein, auch hier könnte man vielleicht auch mit einer Art Brühe, auch so eine Art Knochenbrühe oder ähnlichem, in der Vormittagszeit unterstützen, noch etwas mit begleiten, auch wenn es natürlich in dem Fasten etwas entgegenwirken könnte. Aber wir beobachten das. Es ist jetzt heute Donnerstag. Wenn es Barbara hört, ist noch mehr Zeit vergangen und vielleicht hat es sich eingependelt. Ansonsten kann sie den einen oder anderen Tipp hier, glaube ich, sicherlich mit einbauen. Mit zusätzlich Zucker arbeiten würde ich auf jeden Fall nicht.
Super. Also Barbara, da ist was dabei, ich bin sicher. Und schreib gerne nochmal in den nächsten Tagen, nächsten Wochen, wie sich's verändert hat, ob es irgendwie besser geworden ist mit dem Schummrigsein, wie du dich generell gefühlt hast beim Fasten. Wir freuen uns wirklich über Feedback und lesen gerne eure ganz persönlichen Erfahrungsberichte, weil es natürlich uns auch irgendwie hilft zu verstehen, was funktioniert bei euch, was könnt ihr umsetzen und wie geht es euch mit den Themen, über die wir hier so sprechen. Die nächste Frage, Matthias. Wir gucken ein bisschen auf die Uhr. Wir wollen ja hier bei der Sprechstunde auch immer sehr kompakt und auf den Punkt möglichst viele Fragen beantworten. Petra hat uns geschrieben: Liebe Health Nerds, zunächst vielen Dank für die wunderbaren und interessanten Podcast-Folgen. Im Bezug auf die letzte Podcast-Folge rund um das Thema Fasten stellt sich mir die Frage, inwiefern sich nach dem Fasten ein Jojo-Effekt einstellt. Ist der Grundumsatz nach einem mehrtägigen Fasten ausschließlich Zufuhr von Wasser, hat sie in Klammern geschrieben, tatsächlich dauerhaft reduziert. Herzlichen Dank für eine Rückmeldung und weiterhin viel Spaß bei der Wissensvermittlung mit dem Podcast. Petra.
Dann, weil du es gesagt hast, wir wollen alle Fragen heute versuchen zu beantworten, dann fasse ich mich ganz kurz. Gibt es einen Jojo-Effekt oder verändert sich der Grundumsatz? Die kurze Antwort ist ja, aber nicht dauerhaft. Und warum, wenn wir dieses mehrtägige Fasten haben, wir haben es eben schon in Ansätzen mit versucht zu beschreiben, es ist nicht ein reiner abbauender Prozess, aber der Körper versucht effizienter, so würde ich es erstmal beschreiben, mit der Energie zu haushalten, die er eben hat. Dann greift er auf andere Energiegewinnungsprozesse zurück und natürlich ist es ein zeitlicher Verlauf. Irgendwann sind bestimmte Energiespeicher wie Glykogen und das ist relativ zügig dann auch aufgebraucht. Und dann gibt es dieses Thema des sogenannten Energiesparmodus, das kennt man. Dann hat es Auswirkungen auf andere Hormone, die unterdrückt werden. Da gehören Stresshormone, die mehr abgespielt werden, die also mehr vertreten sind, tendenziell auch mit dazu. Deswegen habe ich eben schon gesagt, noch mehr Stress ist eher nicht förderlich. Dann werden Schilddrüsenhormone, unter anderem FT3, also das eigentliche aktive Schilddrüsenhormon, eher reduziert. Es wird inaktiviert, wandelt sich um in ein Reverse T3, also die Schilddrüse wird mit beeinflusst. Und auf Dauer, über den längeren Zeitraum, reduzieren sich jetzt die unnötigen Prozesse, die auch mit Wärmeproduktion oder Zellneubildung einhergehen, die mich jetzt viel Energie kosten würden. Weil im Moment wäre ja jetzt nicht so viel dafür da. Und das ist eine Art Schutzmodus im Hungersnotmodus. Und wir haben immer dieses Bild, so das ist genau das, was passiert. Crash-Diät sorgt unmittelbar dafür. Und ja, es gibt die Tendenz dorthin, aber rein physiologisch ist das Ganze eher reversibel. Wir sehen das in verschiedenen Studien, Untersuchungen. Auch diese geht ja genau an die wir besprochen haben, auch darauf ein. Wir haben diese Veränderung, also die Gewichts- und Muskelmasse, die quasi mit abgebaut wird und es pendelt sich ein, es wird nicht nur Fett wieder aufgebaut. Aber ich muss ein paar Schritte mit berücksichtigen, den Wiedereinstieg langsamer zu gestalten, nicht zu radikal. Und das passiert häufig so bei Crash-Diäten. Ich kämpfe mich hier jetzt durch und dann gebe ich einmal Vollgas, was dazu führt, dass ich in einen sehr hohen Kalorienüberschuss einsteige und dem Stoffwechsel nicht die Zeit gebe, sich daran quasi wieder gut anpassen zu können. Und dann kann es gut sein, dass man eher Fett aufbaut und die Muskulatur nicht mit aufbaut, weil man den Bewegungsreiz auch nicht mit dazu setzt. Aber wenn eigentlich Nahrung und das dosiert wieder reinkommt und wenn wir das auch vergleichen mit unseren Vorfahren, das, wo sie sich in dem Paper ja quasi auch oder in der Studie quasi auch mit drauf bezogen haben, da kommt es her, so funktionieren wir, das sind die Gene, die abgespielt werden, das ist in uns gespeichert, so in unserer DNA gespeichert. Wenn die Nahrung zurückkommt, kommen wir eigentlich auch wieder in eine Normalisierung mit rein. Ich verstehe den Gedankengang, dass es wie eine Art Jojo-Effekt ist. Der entsteht aber erst dadurch, wenn ich zu extrem danach loslege. Und bei dem intermittierenden Fasten haben wir das eigentlich sowieso eher etwas weniger. Das heißt, im Idealfall würden wir auch nicht, Felix, du und ich, sowieso nicht für Diäten plädieren, wo wir sagen, die Leute sollen deswegen abnehmen, sondern wir wollen eigentlich eine artgerechte Ernährung, niedrige Kaloriendichte, weniger häufiger essen, das eigentlich mitzunehmen, dann ist der Stoffwechsel kontinuierlich mit unterstützt. Essenspausen mit einzubauen, sorgt dafür, wie wir schon gesagt haben, Verbesserung der Insulinsensitivität, Verbesserung des nüchternen Blutzuckers, bessere Fettverbrennung, die mit angekurbelt wird. Und dann kann ich das begleitend machen und kann das über eine längere Zeit durchführen und im Nebeneffekt nimmt man dann sogar noch mit ab. Und so würde ich es eigentlich auch besser sehen. Nur weil wir jetzt über diese Studie sprechen, würde ich nicht jedem, und das, ich erwähne das hier nochmal, haben wir aber auch, glaube ich, relativ klar gesagt, nicht empfehlen, bitte 7 Tage Wasserfasten zu machen oder unbedingt 3 Tage, wenngleich hier die Effekte quasi mit eintreten. Bis zu 3 Tagen ist okay. Eher Fokus in dieser intermittierenden Fastenthematik.
Also auch hier ganz klare Meinung von unserem Ernährungsexperten. Einen schaffen wir noch, Matthias, oder?
Unbedingt.
Ja, komm, also auf geht's. Der Michael hat uns geschrieben aus der Steiermark. Liebes Artgerecht, liebes Health Nerds Team, erst einmal vielen Dank für eure Arbeit und euren tollen Podcast. Ich bin leider erst jetzt durch einen Freund auf euch aufmerksam geworden und höre mich gerade durch viele Folgen durch. Meine Frage bezieht sich auf das 16:8 Fasten. Ich mache das jetzt schon längere Zeit, Montag bis Samstag. Sonntag kann ich das Frühstück noch nicht so richtig weglassen. In eurem Podcast zu diesem Thema wird erwähnt, dass auch Supplements in der Fastenphase im Idealfall nicht genommen werden sollten. Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob da ein wenig Salz im Wasser gleich nach dem Aufstehen auch dazu zählt. Ich habe leider keine eindeutige Antwort gefunden. Danke vielmals für eure Hilfe. Liebe Grüße aus der Steiermark, Michael. Ich weiß gar nicht, haben wir gesagt, dass man während der Fastenzeit keine Supplements nehmen sollte?
Das hat Michael geschrieben und ich glaube, wir haben ja an unterschiedlichen Stellen schon über Fasten gesprochen und ich meine, er bezieht sich auf eine andere Folge, aber es passt natürlich super gut mit rein. Schön, dass die Nachricht genau jetzt zu dem Zeitpunkt kommt, dann können wir sie hier quasi mit beantworten. Mhm. Kurz gesagt, nein, er kann gerne Salz im Wasser mit dazuführen, gerade morgens durchaus sinnvoll. Auch hier wieder, ich habe jetzt heute sehr viel über isotonische Getränke gesprochen, interessanterweise, also Elektrolytausgleich, gerade nach der Nacht, wo wir viel geatmet haben, auch Flüssigkeit damit abgegeben haben, viel geschwitzt haben, zumindest eine gewisse Menge in der Thermoregulation, wenn wir Flüssigkeit verloren haben und der Ausgleich am Morgen macht durchaus Sinn. Und ja, die Ergänzung mit etwas Salz, Meersalz, Himalaya-Salz, habe ich schon gesagt, auch Natriumchlorid macht durchaus Sinn. Warum unterbricht es nicht das Fasten? Und das ist so eine Definitionsfrage. Und das haben wir in dieser anderen Episode zum Thema auch Supplements, glaube ich, auch damals mit angesprochen. Es gibt für mich eigentlich 2 bis 3 wesentliche Aspekte, auf die ich bei der Fastenunterbrechung eingehen würde. Wenn wir es auf den Darm beziehen, ist alles, was den Darm passiert und mit zur Verdauung führt, Aufspaltung von Nährstoffen, letztendlich eine Art Fasten unterbrechen. Sondern wir reden ja gerne über intermittierendes Fasten, auch deshalb nicht nur darüber, was im Stoffwechsel sonst noch alles passiert, sondern weil dem Darm mal eine Ruhepause gegönnt wird und das Immunsystem nicht dauerhaft aktiv ist. Wenn wir jetzt aber Wasser mit Natriumchlorid gelöst haben und wir wissen, es ist gelöst, also habe ich Natrium- und Chloridionen oder auch ein paar andere Elektrolyte mit drin und die schlucke ich runter, die müssen nicht mehr verdaut werden, die werden aufgenommen, gelangen in die Blutbahn, regulieren, wenn es isotonisch ist, also wenn es nicht der Druck zu hoch ist, eben genau isotonisch, so wie die Druckverhältnisse in der Blutbahn sind, und dann gleicht sich das gut aus und dann kann man das sehr gerne mit einbauen und es wird keinen Einfluss auf den Darm haben. Und der andere Aspekt ist das Thema des Insulinstoffwechsels. Alles, was zu einer Insulinausschüttung führt, würden wir quasi hier auch als Nahrung bezeichnen. Und weil das Fasten gerne zur Stoffwechselregulation in unserem Breiten oder in unserer westlichen Welt gerne so mit eingeteilt wird, und westlich nicht nur westlich, sondern das, was wir unter westlicher Ernährung und Lebensweise eben heute häufiger sehen, was zu diesen Erkrankungen und chronischen Entzündungen mitführt, dann haben wir dieses Glucose-Insulin-Thema immer wieder mit dabei. Das heißt, wenn wir häufiger essen, wird auch immer der Blutzuckerspiegel mit ansteigen. Und alles, was dann quasi zu einem Blutzucker Anstieg führt und zur Insulinausschüttung, wäre dann auch als Mahlzeit zu verstehen. Das hemmt dann natürlich die Prozesse in der Zelle, Autophagie, also Zellreinigung, Zellverjüngung, Zellerneuerung, die Veränderungen im Energiestoffwechsel und so weiter. Und es führt mich natürlich aus diesem regenerativen Prozess heraus, der in dem Fasten quasi mit entstehen würde. der andere Hintergedanke ist, wenn ich es nur darauf beziehe und nicht auf den Darm, ich hoffe, ich mache es nicht zu kompliziert, aber stell dir vor, du trinkst halt morgens deinen Kaffee mit MCT-Öl oder Kokosöl, so ein Bulletproof-Kaffee beispielsweise.
Ja.
Und dann sage ich, okay, der geht über den Darm und auch die MCT-Öle, die Fettsäuren werden zügig aufgenommen. Da ist kein massiver Verdauungsprozess vielleicht mit dabei. Aber vor allen Dingen wird es keinen hohen Anstieg auf meinen Insulinspiegel haben. Beziehungsweise erst Blutzucker und dann Insulinausschüttung, die darauf folgen würde. Deswegen wird das häufig gerne im Kontext des Fastens auch mit eingesetzt. Ich hatte eben auch eine kleinere Menge Aminosäuren nach dem Training. Also ich würde mich nüchtern bewegen und direkt danach Aminosäuren verwenden. Habe ich ebenfalls keinen hohen Blutzuckeranstieg oder dann dadurch ausgelöst eine erhöhte Insulinausschüttung. Und kann aber trotzdem die Vorteile nutzen, weil ich die Baustoffe quasi mit reinbekomme als das MCT-Öl aus diesem Bulletproof-Coffee beispielsweise wäre eine schöne Energiequelle, die wieder die Fettverbrennung mit ankurbeln würde. Die Aminosäuren wären etwas, was die Regeneration nach sportlicher Belastung mit ankurbeln würde. Dann habe ich nicht so einen massiven Einfluss darauf, aber ganz sauber und so wie es Michael auch, so hatten wir es in der Episode, glaube ich, damals auch gesagt, ja, rein theoretisch, wenn ich irgendetwas hinzufüge, was es dann noch ist, ist es in einer gewissen Art und Weise Fasten unterbrechend. Aber es geht dann immer um den Prozess, auf den ich es beziehe.
Spannend. So, Leute, wir haben noch viele, viele weitere Fragen von euch bekommen. Jeder kriegt eine Antwort, das versprechen wir euch. Schriftlich wird sich Matthias bzw. sein Team bei euch melden. Und wir können nur Danke sagen für die rege Teilnahme. Es macht großen Spaß, mit euch hier in den Austausch zu gehen. Ich warte ja auf die Technologie bei Spotify und Co., dass wir irgendwann ja Live-Podcasts auch machen können und dass ihr anrufen oder euch reinwählen könnt und dass wir, wie hieß es damals, Clubhouse?
Felix, das ist echt lustig, weil das hat genau 4 Wochen gehalten. Oder?
Genau, aber die Idee war ja gut, ja, dass man sich quasi live reinwählen konnte in so ein Gespräch. Das geht hier leider noch nicht, aber nee. Wenn auch ein bisschen verzögert, wir liefern euch Antworten auf eure Fragen und wir haben großen Spaß mit euch über diese tollen Gesundheitsthemen zu sprechen. Matthias Baum, herzlichen Dank, Gruß in den Norden. Ich bin Felix Möse, sage auch danke fürs Reinschalten. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder mit einer neuen Folge, mit einem spitzenmäßigen Thema. Und vielleicht habt ihr es schon entdeckt als fleißige Dauerhörer, immer montags gibt es momentan unsere Deep Dive-Folgen. Da sprechen wir über einzelne Inhaltsstoffe, über bestimmte Themen sehr intensiv. Also zum Beispiel über Eisenpräparate oder über Aminosäuren oder Vitamin B12 haben wir eine tolle Folge gemacht. Und jetzt gerade am Montag, da ging unsere Folge zum Thema Mundgesundheit floral. Online könnt ihr auch mal reinhören. Tolle Tipps, kurze Folgen, schnelles Wissen to go. Also auch das hier bei den Health Nerds was Neues. Wir freuen uns auf eine gute Zeit mit euch. Wenn ihr noch am Fasten seid, haltet weiter ordentlich durch. Und wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, eine gute Zeit. Ahoi und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet.
Ein All Ears on You Original Podcast.